നമ്മൾ ഇലിമിന്താ
Willkommen beim Elementarbildung.at Podcast.
Alles rund um elementare Bildung in Österreich.
Herzlich willkommen zur 13. Folge des Elementarbildung.at Podcast. Mein Name ist Max Werschitz, ich bin Betreuer in einem Kindergarten in Graz. Und ich produziere diesen Podcast im Namen von NEBÖ, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, und zwar einen Mitschnitt des faszinierenden Vortrags Die Bedeutung elementarer Bildung aus Sicht der Hirnforschung von Isabella Sato-Jackson. Dr. Sato-Jackson ist Neurobiologin, Geschäftsführerin des Konrad-Lorenz-Instituts für Evolutions- und Kognitionsforschung und Präsidentin der Austrian Neuroscience Association. Dieser Vortrag wurde beim diesjährigen Symposium zum Tag der Elementarbildung in Wien gehalten und er zeigt eindrücklich, was in unserer täglichen Arbeit in Kinderkrippe, Kindergarten und Co. eigentlich so alles im Gehirn der Kinder passiert und warum diese Arbeit so wichtig ist. Vielen Dank an Dr. Sato-Jackson, dass wir den Vortrag für den elementarbildung.at Podcast verwenden dürfen und viel Vergnügen euch allen beim Zuhören.
Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute die große Ehre, ein bisschen was über mein Forschungsfeld zu erzählen und insbesondere, wie die Hirnforschung, die ja eigentlich ein sehr interdisziplinäres Feld ist und die sehr viel Anregungen nimmt von anderen Disziplinen, auch wie der Kognitionswissenschaft und wie der Evolutionsbiologie und der Psychologie natürlich, und ganz besonders auch der Pädagogik, in der Hoffnung, dass ich dieses Gebiet auch ein bisschen raus aus dem Elfenbeinturm, raus aus der Theorie in die Praxis bringe und vernetze mit dem Wissen, mit der Expertise, die hier vorhanden ist. Denn nur so, glaube ich, wird es möglich sein, die besten Bedingungen zu schaffen für die Pädagoginnen und Pädagogen und natürlich ganz besonders für die Kinder, um die es geht. Lassen Sie mich gleich einmal mit etwas beginnen, um Ihnen zu verdeutlichen, was wir hier vorhaben. Wir reden über das menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn, das unvorstellbar komplex ist. Das menschliche Gehirn hat etwa 86 Milliarden Nervenzellneuronen. Die Nervenzellen an sich, so komplex und so divers sie sind, sind noch gar nicht das Spannende. Das wirklich Spannende ist, wie diese Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und diese Kommunikation findet statt an den sogenannten synaptischen Verschaltungen oder an den Synapsen. Das heißt, das sind die Stellen, wo die Nervenzellen miteinander interagieren, wo die Transmission durch Neurotransmitter, durch Botenstoffe stattfindet. Und von der synaptischen Verschaltung her, da gibt es nochmal einen Faktor, der sehr, sehr viel höher ist, nämlich ungefähr 1000 bis 10.000 solche Verschaltungen sind zwischen den Neuronen. Das heißt, wir reden von einer Synapsendichte von ungefähr 10 hoch 15. Das ist eine Zahl mit 15 Nullen. Und diese hohe Zahl ist nicht alleine genetisch bedingt, sondern die hängt ganz viel davon ab, was die Kinder und auch wir als Erwachsene im Außen, in unserer Umwelt wahrnehmen. Das prägt und beeinflusst unser Gehirn. Das heißt, das ist das, worauf wir heute ganz besonders schauen wollen. Wie ändert sich unser Gehirn? Wie ändern sich unsere synaptischen Verschaltungen? Ich habe schon gesagt, die Hirnforschung ist kein isoliertes Gebiet. Ich komme aus dem Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung. Und lassen Sie mich ein bisschen ausholen, nur um Ihnen zu demonstrieren, wie kommt denn unser ganz komplexes Gehirn überhaupt zustande? Das liegt evolutionär daran, dass unsere Vorfahren bereits immer größere Gehirne entwickelt haben. Das heißt, von den frühen Hominiden mit einem Gehirn von ungefähr 500 Gramm ist es angewachsen im Homo sapiens sapiens zu ungefähr 1,3, 1,4 Kilogramm. Das heißt, wir haben eine fast Verdreifachung des Gehirnvolumens gehabt. Gleichzeitig war zu diesem Zeitpunkt bei unseren Vorfahren bereits der aufrechte Gang etabliert. Das heißt, da gab es einen evolutionären Druck, dass die Beckenbreite sich nicht vergrößern konnte. Die Becken wurden nicht immer breiter. Und dadurch, dass dieser evolutionäre Druck darauf hingetrimmt war, dass unsere Becken schmal bleiben, relativ schmal bleiben, bleibt auch der Geburtskanal schmal. Was hat das für eine Auswirkung für die Kinder, die Neugeborenen? Jetzt denken Sie daran, dass sich im Laufe der Hominidenevolution dieses Gehirn und damit natürlich auch der Schädel verdreifacht hat. Gleichzeitig ist aber der Geburtskanal immer noch relativ schmal geblieben. Und jeder, der mal ein Kind geboren hat oder dabei war bei einem Geburtsvorgang, weiß, was das für eine gefährliche und schmerzhafte Sache ist. Die Evolution kam zu einer Lösung. Und zwar, das ist etwas, das uns als Menschen charakterisiert. Menschliche Neugeborene aufgrund dieses evolutionären Drucks kommen relativ gesprochen viel zu früh auf die Welt. Mit einem sehr unreifen Gehirn. Würden unsere Kinder mit den gleichen kognitiven Fähigkeiten bereits ausgestattet sein wie Schimpansen, dann müssten Föten ungefähr 20 Monate im Mutterleib verbleiben. Das will niemand von uns, nehme ich an. Das heißt, Kinder werden, wie gesagt, relativ früh mit unreifem Gehirn geboren. Das hat aber auch einen, evolutionär gesprochen, einen unglaublichen Vorteil für uns. Weil Kinder sozusagen dann nicht abgepuffert durch die Umgebung des Mutterleibs, sondern im draußen, in der Umgebung, lernen, wahrnehmen, Reize verarbeiten. Dieses Potenzial, dieses kognitive Potenzial, das dadurch ausgelöst wurde und ermöglicht wurde, das ist ganz typisch für unsere Evolution der menschlichen Spezies gewesen. Schlagwort hier ist Neuroplastizität. Also alles, was normalerweise im Mutterleib stattgefunden hätte, verändert sich jetzt draußen. Wenn wir uns das ansehen, das ist nichts Neues. Das ist etwas, das wusste bereits Ramon y Cajal, der größte Neurowissenschaftler, den es eigentlich meiner Meinung nach gegeben hat. Der wusste schon vor mehr als 100 Jahren, dass sich das menschliche Gehirn laufend verändert und die synaptischen Verschaltungen sich laufend ändern. Passiert auch jetzt im Erwachsenenalter, aber ganz besonders bei kleinen Kindern. Was Sie da sehen ist, dass es hier zu einer Zunahme von diesen synaptischen Verschaltungen kommt. Das heißt, es wird immer dichter, es werden immer mehr von diesen Netzwerken, Transmissionskontaktstellen zwischen diesen Nervenzellen und Neuronen hergestellt. Und diese synaptischen Verschaltungen nehmen in den ersten 2 bis 3 Jahren ganz rasant zu. Und zwar viel mehr, als wie wir jetzt als Erwachsene haben. Da gibt es diese sogenannte Exuberant Growth, das heißt, wir haben einen Überschuss an Synapsen, viel, viel mehr, als das, was letztlich übrig bleibt. Als Erwachsene haben wir nur ungefähr die Hälfte bis noch weniger. Es wird nämlich dann zurückgestutzt. Alles das, was nicht verwendet wird, wird wieder eingeschmolzen, wird reduziert. An der Stelle, wo 2 Zellen miteinander kommunizieren, stabilisieren sie sich. Also diese Kontaktstellen bleiben erhalten. Überall dort, wo es keine Aktivität gibt, wo kein Partner gefunden wird, ziehen sich diese Fortsätze zurück, werden eingeschmolzen. Das ist also die Zeit, während Sie mit den Kindern arbeiten. Gibt es dieses unglaublich große Wachstum und aber auch wieder dieses Zurückstutzen. Das ist gut so. Es ist nicht schlecht, dass man was verliert. Man behält nämlich das, was man tatsächlich braucht. Die Frage ist nur, was wird denn gefördert? Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, wie unglaublich neuroplastisch das menschliche Gehirn ist. Cameron Mott ist vor ungefähr 20 Jahren hat sie gelitten an der sogenannten Rasmussen-Enzephalitis. Das ist eine entzündliche Erkrankung, die einen Teil des Gehirns angreift und epileptische Anfälle verursacht. Und diese epileptischen Anfälle sind im Alter von 3 bis 6 so schwer geworden, bis zu 100 Anfälle pro Tag, dass die Ärzte vorgeschlagen haben, einen sehr drastischen Eingriff vorzunehmen, nämlich eine sogenannte Hemisphärektomie. Was bedeutet das? Es wurde vorgeschlagen, dass man Cameron Mott eine Gehirnhälfte entfernt. Das wurde gemacht, um zu vermeiden, dass das Kind sich noch weiter verletzt. Die konnte nur mehr mit einem Helm herumlaufen ansonsten und dass es nicht vielleicht auch übergreift auf die andere Gehirnhälfte. Was denken Sie denn, wie es Cameron Mott jetzt geht? Gleich nach der Operation war sie halbseitig gelähmt und konnte auch zum Teil nicht sehen. wäre ja grausam, wenn ich Ihnen jetzt eine traurige Nachricht überbringen würde. Das ist die Cameron Mott. Sie hat fertig studiert, also sie hat ihr College gemacht. Die kann wieder gehen, außer ein bisschen eine Einschränkung in der Peripherie, sieht sie wieder. Das heißt, die zweite Gehirnhälfte hat die Funktion der ersten mit übernommen. Das ist Neuroplastizität. In diesem unglaublichen Ausmaß, gilt nicht für alle, es gibt ein Zeitfenster, aber nur, dass Sie sich vorstellen können, zu welchen Leistungen ein kindliches Gehirn fähig sein kann. Das war im Alter von 6 Jahren. Wäre das vielleicht 5 Jahre später gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so gut gelaufen. Das heißt, Neuroplastizität, hier haben wir die Änderungen im Gehirn aufgrund von Entwicklung, Erfahrung und Lernen. Das heißt, wir haben eine Verknüpfung zwischen unserer biologischen, genetischen Ausstattung und unseren kulturellen und sozialen Bedingungen. Diese Verknüpfung zwischen Umwelt und Biologie. Ich habe vorher gesagt, naja, das macht uns zu Menschen. Was bedeutet denn das im Hinblick auf die Variation? Jeder von uns, wir wissen, jeder von uns ist ein bisschen anders. Also welchen Einfluss hat das, wenn ich jemanden fördere? Und da möchte ich gern Richard Lewontin, den ganz berühmten Evolutionsbiologen, zitieren, der leider vor 2 Jahren gestorben ist, aber unglaublich einflussreich war. Er hat Folgendes gesagt. Man stelle sich vor, man habe einen Sack voll Weizenkörner, ganz gemischt, bunt gemischt, so wie wir hier sitzen, alle ganz, ganz bunt gemischt. Man teile diesen Sack rein zufällig in 2 Hälften. Die eine Hälfte sehe man auf einem fruchtbaren Boden, den man gut wässert und düngt. Die andere Hälfte werfe man auf einen kargen Acker. Wenn man nun das erste Feld betrachtet, wird einem auffallen, dass die Weizenähren verschieden groß sind. Man wird das auf die Gene zurückführen können, denn die Umwelt war ja für alle Ähren gleich, sind alle auf dem gleichen Feld gewachsen. Wenn man das zweite Feld betrachtet, wird man diese Variation innerhalb des Feldes auch sehen und auf die Gene zurückführen können. Aber es wird auch auffällig sein, dass es große Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Feld gibt. Auf dem ersten Feld sind die Unterschiede zu 100%ig genetisch, auf dem zweiten Feld sind die Unterschiede zu 100% genetisch, aber das heißt nicht, dass die Unterschiede von Feld 1 zu Feld 2 miteinander verglichen genetisch sind. Das weiß man schon sehr lange. Ein lieber Kollege von mir, der sich das sehr viel genauer in der Zoologie anschaut, Kevin Leyland, beforscht diese ökologischen Nischen. Bei Menschen kommt noch was ganz anderes dazu. Wir haben nicht nur unterschiedliche ökologische Nischen, sondern wir haben soziokulturelle Nischen. Und wenn wir immer darüber reden, wie wird denn Bildung vererbt? Über unsere soziokulturellen Nischen. Nischenkonstruktion, Niche-Picking ist das Schlagwort. Das heißt, wir vererben unser gesamtes soziokulturelles Umfeld mit. Das ist etwas, was in der Evolutionsbiologie bis vor ungefähr 15 Jahren noch überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Aber es macht uns klar, wenn wir 2 so unterschiedliche Nischen haben, wieso oder wie es dazu kommen kann, dass die Kinder auch so unglaublich unterschiedlich groß werden. Natürlich gibt es interindividuelle Unterschiede, aber im Schnitt ist damit klar, welchen Einfluss unser soziokulturelles Umfeld hat. Das heißt, wir gehen weg in den letzten 15 Jahren von dieser Idee, dass die Evolutionstheorie rein auf Konkurrenz und natürliche Selektion aufgebaut ist, die zum Teil schon wichtig ist. Das gibt es, das können wir nicht abstreiten. Aber viel mehr liegt der Fokus jetzt in den letzten, wie gesagt, 15 Jahren, wie Michael Tomasello sagt, auf der sozialen Selektion. Das heißt, die sind besonders dann gut angepasst, wenn sie gut kooperieren können, wenn sie gut Kollaborationen eingehen können. Das macht den Erfolg unserer Spezies aus. Und das bedeutet auch, warum ist denn das überhaupt möglich? Weil wir in einer Gruppe leben, wo nicht nur die Mütter dazu beitragen, dass die Kinder sich entwickeln und die kognitiven Leistungen erbringen, sondern wir haben das sogenannte Alloparenting. Das ist ein Konzept, auch das kennt man schon ziemlich lang, aber es dringt nicht immer durch. Es ist nicht so, dass in der Biologie, muss man vielleicht gleich vorausschicken, ist es so, dass eigentlich alle Individuen zum Genpool beitragen bis zum Ende ihres Lebens. Die menschliche Spezies hat ein bisschen eine Sonderstellung, weil bei uns gibt es Großmütter und es gibt welche, gibt einige, die nie zum, also die keinen Nachwuchs mehr auf die Welt bringen können. Warum gibt es das biologisch noch? Das wäre evolutionsbiologisch eigentlich nicht sinnvoll. Das gibt es aber kulturell und soziokulturell deswegen, weil es einen evolutionären Vorteil hat. Diese Alloparents, also die anderen als die biologischen Eltern, tragen dazu bei, dass die Kinder sich besser entwickeln, einen Vorteil haben. Das heißt, die kulturelle Transmission, das Lernen und Lehren, läuft eben zu einem nur begrenzten Teil über die Eltern und schon immer über einen großen Teil von Alloparents, andere Lehrende, eben nicht die Eltern, sie. Und das hat uns als Menschen so erfolgreich gemacht. Sie sehen schon, wenn wir Richtung Kernfamilie und immer kleiner werdende Gruppen gehen, Social Thinning und so weiter, das hat für unsere Spezies durchaus ein bisschen ein Problem. Und je mehr Möglichkeiten das Kind hat, in der Umgebung zu wachsen, sich zu entfalten, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich auch, um diese synaptischen Verschaltungen zu verändern. Schlagwort use it or lose it. Sie haben gesehen, dieses Zurückstutzen, dieses Einschmelzen der Synapsen, was man nicht mehr braucht. Ja, wenn es den Stimulus nicht gibt, dann verliert man halt die Synapsen. Je mehr Alloparents da sind, je mehr Unterstützung die Kinder haben von verschiedenen Seiten, desto mehr use it wird es geben. Gehen wir jetzt ganz kurz auf die Neurobiologie ein bisschen im Detail ein. Wenn wir über Lernen sprechen, also über diese Neuroplastizität, die dem Lernen zugrunde liegt, dann muss man davon weggehen zu glauben, dass es ein Lernen eine monolithische Einheit von etwas ist. Lernen ist vielschichtig. Es gibt sehr viele verschiedene Prozesse und die sind altersabhängig. Die Plastizität in unserem Gehirn hängt davon ab, in welchem Alter wir den Kindern was beibringen. Das heißt, in den ersten Lebenswochen bis Monaten beginnt vor allem dieses somatosensorische Lernen. Das Lernen, wie zum Beispiel über Hautkontakt, angreifen, Kinder alles in den Mund nehmen, also Assoziationen zu formen zwischen unterschiedlichen Reizen. Ab dem Monat 7 bis 8 ungefähr beginnt dann das emotionale Lernen, amygdala-abhängiges Lernen. Sie erkennen es daran, dass die Kinder zu fremdeln beginnen. Das ist dann, wenn die Ausreifung der Amygdala einsetzt, so diese Trennungsangst so im Alter von 7 bis 8 Monaten. Das wird dann irgendwann einmal abgelöst durch das, was wir normalerweise als Lernen bezeichnen. Das, was die Forschung in den letzten 50, 60, 70 Jahren unter Lernen untersucht hat. Das Hippocampus-abhängige Lernen, wo es um Fakten geht. Gibt es noch weitere? Ein wichtiges anderes, eine andere Form des Lernens, ist die Ausreifung der exekutiven Funktionen, Impulskontrolle und so weiter. Und wenn ich über all das spreche, dann spreche ich in Wirklichkeit nicht nur über das individuelle Lernen, nicht nur über dieses isolierte Lernen, das jedes Kind für sich lernt, sondern zu großen Teilen im sozialen Kontext, als soziales Lernen. Und soziales Lernen bedeutet, also Lehrender, Lernender, auch immer gleichzeitig Bindungsarbeit. Es gibt kein Lernen ohne Bindung. Lassen Sie mich nur drei Neuromodulatoren hervorheben, die, glaube ich, für Ihre Arbeit interessant sind. Zum einen, das kennen Sie wahrscheinlich, Dopamin, das ist auch ein Neurotransmitter, aber auch ein Neuromodulator. Das heißt, das ist eine Substanz, die verändert diese Transmission, die Signalübertragung, die Stärke der Synapsen, die verändert das, nuanciert das. Das macht das Dopamin. Was macht das Dopamin? Das Dopamin ist involviert im Belohnungskreislauf, es ist involviert in Erwartungshaltungen und so weiter. Das heißt, ein Kind, bei dem das Dopamin hoch ist, hat eine sehr hohe Begeisterung dafür, dass es was machen möchte. Dann gibt es die endogenen Opioide. Das sind die körpereigenen Opioide. Die kennt man wahrscheinlich aus den Suchtverhalten und so weiter. Die haben aber eigentlich extrem gute Funktion. Nämlich, die vermitteln uns dieses Wohlgefühl, Glücksgefühl. Wird ausgeschüttet, wenn ich etwas gerne mache. Also es macht mich glücklich, etwas zu machen. Und last but not least, Oxytocin, das ja gerade auch wieder in den letzten 15 Jahren zu einer großen Berühmtheit gekommen ist. Das ist das Kuschelhormon, das kennen Sie wahrscheinlich. Das wird immer dann ausgeschüttet, wenn es um Körperkontakt geht, um Zusammensein. Das heißt, dieses, was man immer gehört hat, du lernst ja nicht für mich oder so. Das stimmt nicht. Es geht um die Beziehung, ich mach's, weil ich meine, ich weiß nicht, die Mama so gern habe, weil ich die die Kindergartenpädagogin, der in der Gruppe ich gerade bin, die ist so lieb zu mir, ich möchte ihr zeigen, was ich schon gelernt habe. Sie wissen es. Die Forschung hat es lange Zeit ignoriert. Das heißt, was bedeutet das? Alles das, was Sie machen, bildet die Grundlage dafür, was später in der Schule sowieso erwartet wird. Das heißt, Motivation, Leistungsbereitschaft, Lernwilligkeit und Lernbereitschaft, all das stimulieren Sie dadurch, indem Sie zum Beispiel Dopamin forcieren, Dopaminausschüttung forcieren, Neugierde wecken, spielerisch Erwartungen und Interessantes bieten. Die Opioide, jedes Mal, wenn Sie mit Kindern lachen, tanzen, Bewegung machen, dann wird das ausgeschüttet. Wie oft wird das in der Schule noch gemacht? Das bringen Sie alles dem kindlichen Gehirn bei. Und Oxytocin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir zusammen sind. Wenn wir berühren, wenn wir kuscheln, wird in der Schule auch selten mehr gemacht. Das heißt, all das bringt uns eigentlich dazu, dass wir unser Gehirn in eine Form bringen, wie wir dann in der Schule bereit sind, dieses Hippocampus-abhängige Faktenwissen umzusetzen. Aber die Voraussetzungen werden vorher geschaffen. Wenn ich das nämlich nicht habe, dann habe ich viele andere Dinge nicht, nämlich auf die ich gleich eingehen werde. Das heißt, hier reden wir von der sozialen Kognition und vom sozialen Lernen. Also das Funktionieren in der Gruppe, aber nicht nur das Funktionieren, sondern das Gedeihen in der Gruppe. Und da ist es besonders wichtig, das ist in den ersten Lebensjahren besonders wichtig, und da ist diese reziproke Interaktion besonders wichtig. Was heißt das? Die reziproke Interaktion heißt, dass wir eine Art Ping-Pong haben, ein ständiges Hin und Her zwischen dem Lernenden und dem Lehrenden. Ich vermittle nicht Wissen, das Kind nimmt es auf und dann ist es da drinnen, sondern diese reziproke Interaktion, das haben Hirnforscher herausgefunden, wie wichtig das für die Sprachentwicklung ist. Am Beispiel von asiatischen Sprachen wie Chinesisch und Japanisch, die können R und L nicht unterscheiden. Wenn Sie Japanisch oder Chinesisch lernen, da gibt es auch nochmal Unterschiede, über die können wir auch noch reden. Auf jeden Fall, wenn Sie jetzt ein japanisches, chinesisches Kind in Österreich, in England, wo auch immer aufwachsen lassen, wird es perfekt Englisch oder Deutsch sprechen lernen und kann das sehr gut unterscheiden. Das heißt, die Kinder haben diese Anlagen vorher, also diese phonetische Kapazität, dass sie das unterscheiden, das ist in jedem drinnen. Das wird nur verloren, wenn das nicht zurückgespiegelt wird. Wenn die Kinder, man nennt das Motherese, das heißt, da ist das diese Babysprache, das Kind sagt ba 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 und das, die Mama freut sich und sagt dann zurück ba ba ba, das heißt, dadurch weiß das Kind, das ist ein valides phonetisches Konzept, das kann ich verwenden. Wird es nicht zurückgespiegelt, wird es nicht beantwortet in dieser reziproken Interaktion, verlernt das Kind wieder. Ich habe eine Großnichte, die glaubt, dass zum deutschen Wortschatz gehört, weil wir das alle so lustig finden und das bestärkt haben. In der Zwischenzeit haben wir sie schon wieder abgewöhnt. Das heißt, dieses ständige Hin und Her und Hin und Her, das ist das, was Lernen eigentlich ausmacht. Nicht einfach eine Vermittlung, sondern auch unser Gehirn ändert sich ständig. Die Neuroplastizität auch bei Ihnen ändert sich. Und das Kind und Sie sind in konstanter Wechselwirkung. Und das ist ganz wichtig, weil durch diese Bindung überhaupt erst entwickeln sich alle diese Lernschritte. Und da gehe ich nur ganz kurz darauf ein, dass wir neurobiologisch gesehen unterschiedliche Phasen der Hirnentwicklung haben, die sehr viel mit Bindung zu tun haben. Das heißt, wir haben in den ersten Wochen, wo Sie die Kinder wahrscheinlich noch nicht so sehen, dieses somatosensorische Lernen, wo es vor allem um die Prägung geht. Dann in der Zeit, in der ersten Zeit der, oder in den ersten Lebensmonaten, kommt es dann zum Präferenzlernen. Das heißt, alles, was in dieser Zeit gelernt wird, wird besonders positiv assoziiert. Können wir auch darüber reden, wenn das jemanden interessiert, was das für Konsequenzen hat. Das heißt, alles, was wir in dieser Zeit lernen, das ist das, was wir später, wenn wir uns an den Geruch von den Keksen von der Oma erinnern. Das ist das da. Wenn die Kinder zu Ihnen kommen, meistens dann so ab dem, ja, in den ersten, also in die Kinderkrippen zum Beispiel, dann hat eigentlich schon dieses eigentliche Bindungslernen angefangen, und zwar durch das amygdala-abhängige Lernen. Ab dem Zeitpunkt setzt nämlich dann die emotionale Reifung über die Reifung der Amygdala ein. Das kann sich verschieben. Wenn Kinder misshandelt werden, wenn Kinder vernachlässigt werden, reift die Amygdala früher aus. Das heißt, hier haben wir einen gewaltigen Unterschied, je nachdem, aus welchem Hintergrund, Familienhintergrund das Kind kommt. Später, dann ab dem Alter von 2 bis 3 Jahren, setzt dann dieses berühmte Hippocampus-abhängige Lernen ein, das, was sehr weit studiert worden und untersucht worden ist. Und letztlich, und das ist auch noch ein Punkt, den ich hervorheben möchte, diese soziale Reifung, die hat auch sehr viel mit der Reifung des Stirnhirns, des präfrontalen Kortex zu tun. Denn hier wird gelernt, wie wir mit Frustration umgehen, wie wir umgehen mit Durchhaltevermögen und so weiter. Das heißt, dass dieses soziale Lernen, das im Kindergarten abgewickelt wird, das ist der Grundstein, habe ich heute schon gesagt, für diesen weiteren Bildungsverlauf. Alle diese Neuromodulatoren, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, bestimmen, wie bereit ein Kind ist letztlich zum Lernen, die Bereitschaft, soziale Bindungen einzugehen. Das ist das, was Sie am Bindungsmodell bei Ihnen gelernt haben und natürlich auch zu Hause, hängt davon ab, wie viel Vertrauen, wie viel Empathie Kinder weiter mitbringen. Und ganz wichtig, diese inhibitorische oder Impulskontrolle über das Stirnhirn, über die Reifung des Stirnhirns, das wird später ganz, ganz wichtig sein für Konzentration, für die Selbstdisziplin, dafür, dass Frustrationstoleranz ist. Und letztlich natürlich auch ganz wichtig die Stressregulation. Weil das Erste, was ein Kind hat, wenn es dann von der Kindergarten in die Schule kommt, es muss selbst Stress regulieren. Also die Stressachse ist bei Kindern noch nicht ausgereift. Es ist so, dass Kinder nicht nur in den ersten Lebenswochen, sondern das dauert Monate bis Jahre. Also bis ein Kind in die Schule eintritt, der präfrontale Kortex ist übrigens noch nicht ausgereift bis zum 25. und 28. Lebensjahr. Aber die Regulation von Stress funktioniert bei Kindern eigentlich ganz schlecht. Die müssen von außen reguliert werden. Sie nicken. Das bedeutet, dass diese Stressachse, die kann zwar hochgehen, aber runterregulieren müssen die Kinder lernen. Das muss über gestützte Anleitung gelernt werden. Und je besser das funktioniert über Regeln, über andere Kinder in der Gruppe, über das Vermitteln von Grenzen und von Mechanismen, desto besser funktioniert das. Und wenn das nicht funktioniert, weil ein Kind vernachlässigt wird, dann lernt ein Kind das nicht oder lange, lange nicht. Es kann sehr viel verzögert sein. Das heißt, zusammenfassend möchte ich eigentlich nur diesen einen Satz sagen. Die Elementarbildung ist so wesentlich, weil sie schafft die Bildungsgerechtigkeit, indem sie die Kinder je nach unterschiedlichen familiären Background abholt und ihnen all diese wesentlichen Dinge vermittelt, die dann in der Schule vorausgesetzt werden, die implizit erwartet werden und nicht mehr extra angelernt, also unterrichtet werden. Und damit schafft Elementarbildung auch Chancengleichheit. Ja, mit dem würde ich sagen, ich bedanke mich herzlichst für die Aktivierung Ihrer neuronalen Netzwerke.
Das war also Folge 13. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr anderen davon erzählt, ihn auf Social Media teilt und ihn in eure Lieblings-Podcast-App abonniert. Ihr findet ihn auf elementarbildung.at, auf Soundcloud, Apple und Google Podcasts, auf Spotify und natürlich auch noch vielen anderen Plattformen. Danke noch einmal fürs Mit dabei sein und bis zum nächsten Mal.